Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne und Freimütigkeit, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Letzte Woche sahen wir uns Jesus im Garten Gethsemane an. Ich weiß nicht, was es mit euch gemacht hat, aber wenn ich das lese und auch darüber rede, dann wird einem bewusst, hier kämpft einer wirklich. Wir reden oft davon, dass wir kämpfen, aber hier hat jemand wirklich gekämpft, nämlich unser Herr. Es war der Kampf der Kämpfe, könnten wir sagen. Es war heftig, brutal, auch ohne Handschellen im übertragenen Sinne, denn er war ja noch nicht festgesetzt, gefangen. Aber es war die letzte Nacht des Gebets in Freiheit. Eine Nacht des Gebets in Dunkelheit. Nicht nur äußere, sondern innere. Und wir konnten sehen, wie sehr Jesus litt, seelisch litt, dass einem fast schwindelig wird, innerlich litt. Und dass dieser Moment im Garten ihm alles abverlangt hat. Und dass das der Moment war, wo man so richtig spürt und erlebt, wie er all die entscheidenden Verbindungen, die ihm am Ende so wichtig waren, das, was er wollte am Ende, waren nur zwei Dinge. Nähe von Menschen und Nähe von Gott. Das war sein Kampf. Und wir sehen, dass der Kampf sehr einsam war. Es hätte die Sternstunde sein können von den Jüngern, von Petrus, Jakobus und Johannes. Sie fragt Jesus, könnt ihr euch das vorstellen? Jesus fragt andere Menschen und sagt, helft mir! Steht mir zur Seite, ich brauche euch jetzt mehr denn je. Und er öffnet das. Und in diesem Moment versagen die Menschen. Und auch der Vater öffnet keinen echten Ausgang. Aber er lässt Jesus auch nicht allein, sondern stärkt seine zu Boden gedrückte Seele, die gerade dabei war, jeglichen Halt zu verlieren. Nie haben wir Jesus innerlich so verzweifelt gesehen, so leidend. Und Lukas sagt uns sogar, das Blut floss, ohne dass ein Schwert gezogen wurde. Dieser Kampf war so hart, dass vor Angst das Blut floss. Es heißt, er betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Lukas 22, 44. Es war ein Kampf gegen die Angst. Eine innere Haltlosigkeit. Die Angst in Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Es war der Kampf seines Lebens. Und mehrfach sagte Jesus zu seinen Jüngern in jener Nacht, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das, was Jesus in dieser Nacht tat, er lebte es uns vor, die Kriegskunst des Gebets. Und aus diesem Grunde habe ich gedacht, möchte ich heute Morgen dort das ein wenig weiter ausführen, weil dieser Gedanke, die Kriegskunst des Betens von Paulus, nämlich fast eins zu eins aufgegriffen wird, hier in diesem Text. Und auch er benutzt ziemlich genau die gleichen Worte, die Jesus in dieser Nacht gegenüber seinen Jüngern gebraucht hat. Betet zu jeder Zeit und wacht dazu. Als ob das genau der Moment ist, an dem Paulus jetzt denkt, wenn er den Epheserbrief zu Ende bringt. Dass er diese Worte wählt. Und das Erstaunliche ist, Bibelkenner unter uns wissen, was kommt vor Vers 18? Ja, das Gebet richtig. Also Kapitel 1 und 3 ist das Gebet, aber vor Vers 18 kommt Vers 17. Und in den Versen 10 bis 17, welches Bild gebraucht Paulus dort? Die Waffenrüstung. Und da merken wir, das ist ein ganz klares Bild. Paulus schließt den Epheserbrief mit dem Bild eines Soldaten, der im Kampf steht. Das Leben als Christ ist ein Leben des Kampfes. Vielleicht nicht immer so heftig und intensiv wie bei Jesus, aber auch wir durchleben Kämpfe, nicht wahr? Gibt es einen, der heute Morgen keine Ängste hat? Keine Sorgen? Keine Kämpfe? Wir durchleben Ängste, Ungewissheiten, Zeiten des Gefühls, wir verlieren die Verbindung, Versagensängste, angeschlagen sein, innerlich, Situationen mit Menschen oder Umständen können unglaublich belastend werden. Und auch wir haben Kämpfe, nur kämpfen wir sie oft nicht im Gebet aus. Oder nicht so, wie wir sollten. Und wenn wir ehrlich sind, besteht bei uns oft mehr die Versuchung darin, möglichst was kampflos durchs Leben zu gehen, richtig? Das ist unsere Versuchung heute. Und was Jesus versuchte, seine Jünger im Garten Gethsemane über das Gebet zu lehren, versucht Paulus in Epheser 6 am Ende den Christen allgemein zu lehren, uns zu lehren. Ihnen die Kriegskunst des Gebets zu vermitteln. Also, Paulus redet davon, wir brauchen so etwas wie eine Mentalität eines Soldaten, der im Kampf steht. Wenn wir uns durch dieses Leben sicher bewegen wollen und einen geistlichen Kurs behalten wollen, dann brauchen wir diese Mentalität. Wir kommen nicht drum herum. Und leider erleben wir es auch immer wieder in unserer Zeit. Christen verlieren immer wieder diesen Kurs. Vielleicht, weil es bei uns nicht mehr angekommen ist. Dass eigentlich unser Leben mit Jesus das Leben eines Soldaten im Kampf ist. Weil das nicht mehr richtig da ist, präsent ist, weil das zu unbequem ist. Wir erwarten mehr, dass es ein Spaziergang wird, dass man uns was anbietet, dass man uns was vorhält und wir können entscheiden, Daumen hoch, Daumen runter. Aber nicht ein unbequemes Soldatenleben, weil das kann sehr belastend sein. Lena und ich haben wieder so eine Belastungswoche hinter uns. Was uns viel abverlangt hat. 30 Stunden bei einem Mietobjekt, wo ich mit einem Reinigungsschlauch in dem Rohren unterwegs war und nach 15, 20 Meter bleibt mir das Ding hängen und du hast keine Chance. Du stehst zeitlich unter Druck. Was machst du? Ein Schreckensszenario. Und so schwer dieser Moment war, wir wussten in dem Moment, wir müssen uns hinsetzen und beten. Auch wenn alles innerlich dagegen schreit, wir müssen handeln. Wir beteten und der Schlauch hing immer noch fest. Aber Gott fing etwas an in uns zu tun. Fing an, Perspektiven zu öffnen, Ideen zu schenken, Experten zu konsultieren. Und einen hatte ich wirklich erreicht. Und das Erste, was er mir sagte, war dann, oh, oh, oh. Da werde ich morgen mal meinen Meister konsultieren, der kennt sich noch besser. Oh, danke schön. Da wusste ich, wie schwer das Problem ist, als ich ihm versuchte, das zu erklären. Aber er hatte uns auf den richtigen Weg gebracht. Und Gott hat uns Ideen geschenkt. Und dann geschah wirklich am nächsten Tag das Wunder. Wir konnten es lösen, was eigentlich für einen Moment unmöglich aussah. Aber uns beiden war klar, das war eine Antwort. Gott hat durchgeholfen. Beten ist manchmal nicht einfach, vor allem wenn die Nerven blank liegen, nicht wahr? Wenn du den Kampf richtig spürst. Aber es ist entscheidend für das, was weiter geschieht. Es ist entscheidend. Und es gibt so etwas wie eine Kriegskunst des Gebets. Und die müssen wir lernen, weil wir sonst viel Schaden am eigenen Leben nehmen. Am eigenen Herzen, an der eigenen Seele. Epheser 6. Wie sieht der richtige Gebetskampf, die richtige Kampfkunst des Gebets aus? Ja, mal als zusammen, damit wir den Zusammenhang wieder sehen, die Verse davor, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens, bei allem ergreifenden Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Wisst ihr, was erstaunlich ist an dieser Beschreibung? Das sind ja alles existenzielle Dinge, nicht wahr? Um im Kampf erfolgreich zu sein, in dem wir stehen, im geistlichen Kampf. Fällt euch was auf an dieser Beschreibung? Da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Was? Das Gebet. Richtig? Das Gebet ist selbst nicht unmittelbarer Teil dieser Ausrüstung. Zumindest nicht offensichtlich. Und trotzdem gehört es irgendwie dazu. Paulus hat ja das Gebet, was Lena schon angeschnitten hat, zweimal persönlich auf die Epheser hin gebetet in Kapitel 1 und Kapitel 3. Und nun, jetzt am Ende, nach dieser Ausrüstung, die er beschrieben hat, schließt er nicht nur diese Ausrüstung ab. Damit wird das Gebet das Element, was zu jedem Element an der Ausrüstung gehört. Aber er schließt damit den gesamten Epheserbrief ab. Gebet ist nicht das Letzte, was Paulus in seinem Brief noch ganz schnell am Ende versucht, dran zu hängen. Sondern er sagt, es ist das Wichtigste. Es ist das Entscheidendste. Das den ganzen Brief zusammenfasst. Und wie verhält sich das Gebet im Blick auf die Waffenrüstung? Wir werden stark durch Gebet. Wir ziehen die Waffenrüstung an durch Gebet. Wir ziehen den Lendenschurz an durch Gebet. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit durch Gebet. Wir greifen den Schild des Glaubens durch Gebet, den Helm des Heils, dass wir richtig denken können, durch Gebet. Wir lernen, das Schwert des Geistes richtig zu gebrauchen, einzusetzen, durch Gebet. Deshalb setzt Paulus das ans Ende. Und das ist genau die Waffenrüstung, die Jesus eingesetzt hat in der letzten Nacht. Nur nicht die Jünger. Wie benutzen wir das Gebet richtig als geistliche Kriegskunst, um effektiv für den Bau an Gottes Reich zu beten. Wie benutzen wir das Gebet richtig? 3 Punkte dazu. Die Kriegskunst des Betens betet umfassend, betet im Geist, betet für Wortverkündigung und Wortverkündiger. Fangen wir an, Vers 18 einmal uns anzuschauen. Die Kriegskunst des Betens betet umfassend. Und das kann etwas erdrückend wirken, aber ihr Lieben, schauen wir uns mal Vers 18 an, wenn Paulus also, weil wir sind hier am Ende des Epheserbriefs, wenn Paulus also den Epheserbrief abschließt, diesen Allgemeinbrief, der sagt, das ist der Befehl an euch alle. Wie schließt er diesen Brief ab? Mit der Aufforderung zum Gebet, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wie oft erscheint hier dieses kleine Wörtchen, jeder oder alle? In dem einen Vers. 4-mal. Und Paulus will hier nicht übertreiben, sondern er sagt, das ist die große Anwendung aus all dem davor Gesagten. Dieser Vers gibt eine komprimierte Darstellung, was Kriegskunst des Betens ist. Gebet im Leben richtig angewandt. Paulus sagt das nicht nur hier, er sagt das auch im Thessalonicher Brief. Betet unablässig. Verse, die mich immer wieder herausfordern. Sagt, wie macht man das denn? Wie betet man beständig? Und ich kann mir vorstellen, wenn hier junge Leute jetzt sitzen, und da hinten sitzen ja zwei, und vielleicht haben sie ja auch diese Idee, dann von dem, was heißt das dann? Bete zu jeder Zeit mit allem Gebet, zu jeder Zeit mit allem Anhalt für alle Heiligen. Dass dort alte Menschen sind, die einfach unterwegs sind und die ganze Zeit irgendwas vor sich hin murmeln und so Formeln sprechen. Und wer läuft schon die ganze Zeit herum und murmelt irgendwie sowas vor sich hin? Was sind das für Menschen? Das ist doch Sekte. Das ist verrückt. Was bedeutet das, ohne Unterlass zu beten? Bekommt das einer heute Morgen hin? Was bedeutet das? Was ist die Herausforderung? Es meint eine konstante innere Haltung des Vertrauens, wo du ständig offen bleibst für eine direkte Kommunikation mit dem Vater. Vertrauen und Kommunikationsbereitschaft, ihr Lieben, sind hier die Schlüssel. So natürlich, wie du atmest, so wie wir atmen, und wir merken das gar nicht, so sollte ein Gespräch mit Gott sowas von natürlich sein. Das ist das, was Paulus hier versucht zu sagen. Und wenn wir das Bild der Soldaten einmal dort mitten hinein. Und angenommen, du wärst ein Soldat und du wärst der Funker deiner Kompanie. Dann bist du die ganze Zeit mit deinem Funkgerät unterwegs. Aber das heißt nicht, dass du die ganze Zeit in dein Funkgerät hineinsprichst, oder? Hauptsache, du redest irgendwelche Kochrezepte weiter mit der Basisstation. Darum geht es ja gar nicht. Sondern dass du den Kanal freiest, dass du nichts zulässt, damit dieser Funk unterbrochen werden kann. Du sorgst dafür, dass der Empfänger die ganze Zeit empfangsbereit bleibt, um jederzeit die Kommunikation zu beginnen. Und bereits schon in Vers 18 geht Paulus einen Schritt weiter. Er sagt, wofür sollen wir denn beten? Er öffnet uns auch ein Bild von dem, was unser Auftrag ist, die Kriegskunst zu erüben und zu trainieren und zu erhalten. Er redet von Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ihr Lieben, die Kriegskunst des Beten nimmt die ganze Gemeinde Jesu in den Fokus. Nicht nur die eigene Gemeinde. Nicht nur mein ganz persönliches Leben. Nicht nur meine Wehwehchen und meine Probleme. Das heißt, die geistliche Kriegskunst konzentriert sich auf das, was Gott in der Welt tun will. Es lebt mit dem großen Bild Ja, und Martin und Hildegard haben ja jetzt auch von Lena die Aufgabe übernommen, uns immer wieder mal zu informieren, was geschieht in der Welt. Christen an anderen Stellen. Und das ist ein biblischer Auftrag, den wir haben. Das ist Teil geistlicher Kriegsführung. Geistliche Kriegskunst. Uns zu sehen, wir sind eine Kampfgemeinschaft. Wir beten für andere, sie beten für uns. Ihr Lieben, sonst wären wir heute nicht mehr hier. Was glaubt ihr, wie viele Menschen alleine in Amerika für uns wahrscheinlich wöchentlich beten? Christen beten füreinander. Christen haben Anteil an der Not anderer Menschen. Und gerade Paulus ist auch ein Beispiel dafür, dass er für Gemeinden betet, Kolosser, Menschen, die er nie gesehen hat. Wir müssen Menschen nicht gesehen, wenn wir wissen, dass sie Christus folgen, dass sie dem Reich Gottes dienen, dann reicht das, um für sie zu beten. Ist das in unserem Fokus? Ist das Teil unseres Fokus? Das ist geistliche Kriegsführung. So unterstützen wir die Gemeinde Jesu gegenseitig im geistlichen Kampf, indem wir Gottes Hilfe und Eingreifen für die Glaubensgeschwister erbitten. Ihr Lieben, dass wir als Gemeinde das immer wieder auch erleben dürfen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen sich neu aufmachen, dass Menschen zurückkommen, dass Menschen sich zur Taufe melden, das führe ich darauf zurück, dass wir Menschen im Hintergrund haben, die beten. Ich habe dieser Tage noch mit einem lieben Bruder gesprochen, der sagte, weißt du, wir sind in einer relativ großen Gemeinde, finanziell gut aufgestellt, aber wir erleben das nicht, dass Menschen sich entscheiden und bekehren. Wir erleben es. Dann sage ich, weißt du, bei uns ist es eigentlich im Grunde genommen genau umgekehrt. Wir sind finanziell nicht besonders gut aufgestellt, aber wir erleben es. Und ich führe das darauf zurück. Menschen kämpfen für diese Gemeinde im Gebet. Und wir sollen auch kämpfen. Für andere Gemeinden. Ich persönlich habe in der Vorbereitung, als ich das so gelesen habe, auch gedacht, Herr, wie kann das aussehen? Weil das soll ja nicht etwas sein, was eine Last ist, sondern was ein Bedürfnis wird. Was wir wirklich als eine Möglichkeit entdecken. Dass wir teilhaben können an dem Werk Gottes. Und ich denke, dieses Beten, das beginnt, das darf beginnen in dem Moment, wo ich wach werde. Während ich noch im Bett liege und sage, Herr Jesus, danke, dass ich leben darf. Danke für einen weiteren Tag. Und bevor ich starte mit den ganzen Problemen, erst einmal Danke sage. Dass ich eine Frau neben mir liegen haben darf, die mich liebt, die mit mir zusammen aufsteht. Dass wir zusammen aufstehen, dass wir eine trockene Wohnung, eine gute, schöne Wohnung haben. Und dann fängt man an die Herausforderungen zu denken. Was sind die Aufgaben? Und wenn ich das durch bin, dann habe ich mal gefragt, Herr, okay, wofür soll ich noch beten? Und das ist eine gefährliche Frage. Dann geht's los. Aber wisst ihr, das Schöne ist, Gott weckt etwas. Er schenkt Gedanken und du merkst, da fließen Dinge. Bete dafür, bete für den, bete für die Menschen, bete für die Situation, bete für die Gemeinde und die Situation, die finanzielle Situation. Bete für die Zukunft. Bete für die Menschen, die nach Hilfe suchen. Ist enorm, was Gott an Antworten gibt. Man muss es nur einmal wagen. Und es geschieht. Und das muss keine Last sein, weil Wisst ihr, was uns die Last nimmt? Der zweite Punkt. Wie lernen wir die richtige Kriegskunst des Gebets? Beten im Geist. Beten im Geist. Wenn wir denken, dass das Gebet dazu da ist, dass wir mit Gott ringen, manchmal habe ich den Eindruck, ich denke, dass es auch manchmal in mir so ankommt, ich muss Gott, als müsste ich Gott überzeugen, Herr, das ist so wichtig, du musst da was tun, du musst da eingreifen, du musst endlich handeln. Gebet heißt, irgendwie Gott zu überreden, etwas zu tun, was er eigentlich gar nicht tun will. Ist das nicht manchmal so unser inneres Empfinden? Ihn irgendwie dahin kriegen, mach das bitte. Nichts könnte ferner von der Wahrheit sein. Aber so empfinden wir doch manchmal, oder? Es ist vielmehr so, Gott will auf wundersame Art und Weise handeln. In unseren Gebeten etwas vollbringen. Und in diesem Sinne gibt Gott uns die Chance, dass er viele Dinge nicht einfach so tut, sondern wartet, bis wir teilnehmen. An seinem Werk. Und er wartet, bis wir wirklich kämpfen, unablässig. Bete zu jeder Zeit im Geist. Judas sagt Ähnliches in Judas 1,20. Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Erbaut euch. Ja, wie mache ich das? Wie erbaue ich denn meinen Glauben? Und dann sagt er, betet im Heiligen Geist. Was ist das Gebet im Geist? Was ist das? Was ist das? Ist das Sprachenrede, Zungenrede? Ich denke nicht. Das Gebet im Geist, ihr Lieben, ist das Gebet, das erst möglich wird in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Zu was er uns befähigt, eine Leidenschaft zu entwickeln, eine Sehnsucht nach etwas zu entwickeln, was Gott gefällt. Das heißt, Gebet soll nicht etwas sein, was ich mir abringe und abzwinge, sondern dass ich die Leidenschaft und die Sehnsucht nutze, die der Geist in mir weckt, die der Geist vollbringt. Gottes Geist verändert die Möglichkeiten zum Beten, sonst könnten wir nicht beten. Jesus hat das schon deutlich gemacht, nicht wahr, im Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen. Erinnert ihr euch daran, als sie über Anbetung sprachen? Was sagt Jesus als Antwort? Liebe Frau, es kommt die Stunde. Da werdet ihr weder hier noch wir in Jerusalem anbeten, sondern die, die Gott anbeten werden, in Geist und Wahrheit. Jesus sagt damit, es wird, wenn der Geist kommt, wird sich Entscheidendes verändern. Was wird der Geist vollbringen? Der Geist öffnet die Möglichkeit, Gott überall, zu jeder Zeit zu begegnen. Und man muss nicht mehr an diesen einen besonderen Ort gehen, sondern ich kann mich an jeder Stelle, in jeder Phase meines Lebens, in der direkten Gegenwart Gottes sehen. Das ist eine Kriegskunst des Betens, das Geschenk des Geistes. Um das noch zu untermauern, dass ihr seht, das ist genau das, was Paulus hier meint mit dem Gebet des Geistes. Denn Paulus führt das nämlich ziemlich genau aus im Römerbrief. Da sagt er es, klarer kann man es gar nicht mehr sagen, ja? Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft. Was tut er denn? Was tut denn der Geist? Ihr habt ihn empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Merkt ihr diesen Schrei, diesen Ruf Gottes, den der Geist in uns weckt? Dass da eine Sehnsucht ist, mit Gott in Verbindung zu treten. Und dann geht er weiter, nochmal 11 Verse weiter. Ebenso aber nimmt sich auch der Geist sich unserer Schwachheit an, weil er weiß, wir sind viel zu schwach zum Beten. Wir kriegen das ja gar nicht richtig auf die Reihe. Deswegen brauchen wir Gebet im Geist. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Manchmal müssen wir fragen, Herr, wofür soll ich beten? Ja, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Merken wir, da ist Sehnsucht. Da ist Seufzen, da ist Leidenschaft. Und das ist das, was der Geist schenkt und weckt. Das ist nicht, oh, ich muss die Liste durchbeten. Dann lass es dir schenken, dass du eine Leidenschaft dafür hast. Das ist Teil der Kriegsführung. Und er schenkt es. Sich einfach auch mal darauf zu konzentrieren, Herr. Was ist wirklich wichtig? Was willst du? Das Gebet im Geist, dass wir überall beten können. In diesem Sinne ist Gebet im Geist im NT das durch Gottes Geist ermöglichte Gebet der Kinder Gottes, das den Vater zum ersten Mal direkt erreichen kann. Es sind keine Formeln, die wir sprechen. Die Kriegskunst des Betens im Geist ist ein inbrünstiges, eindringliches, inständiges, bewegendes und nachdrückliches Gebet, das wirklich aus dem Herzen kommt und das wir beten wollen, das der Geist in uns weckt. Kennt ihr den Film, wer hat den Film gesehen? Warrior Room. Hat den einer gesehen? Nicht viele. Okay. Schaut ihn euch an, wenn ihr möchtet. Er ist ziemlich amerikanisch, gleich vorweg. Ja. Aber der Gebetsraum, man kann ihn sehen auf Amazon Prime. Umsonst, wenn man Amazon Prime hat. Aber er vermittelt etwas von dem an Wahrheit. Dieser Leidenschaft, einen Kampfraum, einen Gebetsraum zu haben, wo man sich beugt für andere Menschen. Für andere Christen und sich das Herz füllen lässt vom Geist. Beten im Geist. Es mag manchmal ein bisschen aufgesetzt wirken, vielleicht dieser Film, aber ich denke, er vermittelt wirklich, dass es dort auch eine Hingabe im Gebet gibt. Und dafür brauchen wir den Geist. Wie benutzen wir das Gebet richtig als geistliche Kriegsführung, effektiv für den Bau am Reich Gottes zu beten? Wie benutzen wir es richtig? Wir benutzen es richtig, wenn wir beginnen, umfassend zu beten, im großen Bild zu beten. Wenn wir die Kraft des Geistes im Gebet benutzen, beten im Geist. Und konkret, Paulus wird konkret dann in den Versen 19 und 20, die Kriegskunst des Betens, betet für Wortverkündigung und Verkündiger. Aber Paulus wird sehr konkret. Paulus wird sehr konkret. Betet auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Schon interessant, nicht wahr? Paulus geht von der sehr allgemeinen Form des Betens in Vers 18a über in Vers 18b, betet für alle Heiligen und dann wird er sehr konkret. Jetzt betet für mich und die Möglichkeit mir gegeben werde, das Evangelium zu verkündigen. Paulus betet nicht dafür, dass seine Ketten fallen. Betet nicht dafür. Das ist nicht das, was er sich wünscht und sagt, das ist nicht mein Gebet, dass ihr für mich beten sollt. Sondern betet dafür, dass ich meinen Auftrag erfüllen kann. Dass ich das Evangelium sagen kann in Freiheit, ob in Ketten oder ohne Ketten, das spielt keine Rolle. Aber dass das geschieht. Ihm ging es nicht um die äußere Freiheit. Die suchen wir meistens. Ihm ging es um die innere Freiheit. Für das Reich Gottes. Und dieses Gebet können wir sehr wohl für alle Verkündiger hier in der Gemeinde, wenn dir das wichtig ist, dass Gottes Reich hier wachsen soll, beten. Du kannst es zu deinem persönlichen Gebet machen. Für andere Verkündiger, die du kennst, aber auch für dich selbst. Fang doch einfach mal die Herausforderung an, zu beten. Herr, ich will für dich Zeuge sein. Ich will frei von dir vor anderen reden. Schenk mir Gelegenheiten. Und du wirst dich wundern, wie schnell du in die Kampfzone trittst, wo man am Ende nur siegreich durch Gebet hervorgehen kann. Jesus benutzte die Kriegskunst des Gebets in der letzten Nacht von Gethsemane. Und die gleiche Botschaft sendet uns Paulus am Ende des Epheserbriefes. Nutzt die Kriegskunst des Gebets. Jesus betete umfassend in der letzten Nacht. Johannes 17 macht das klar. Er betete für alle, die eines Tages einmal an ihn glauben werden. Das war Teil seines letzten Gebetes. Er betete im Geist, er betete sehr emotional und legte sein ganzes Innerstes vor Gott hin. Er betete, dass Gottes Wille geschieht und letztlich sein Wort zur Erfüllung kommt. Und auch wir sind herausgefordert, das Gebet als effektives Mittel zu nutzen, um am Reich Gottes zu bauen. Ihr Lieben, lasst uns da auch herausfordern. Bereit sein, umfassend zu beten. Das nicht nur als eine mühsame Last zu sehen, sondern wir haben einen Geist, der uns hilft, der uns eine Sehnsucht schenkt, der uns die richtigen Gedanken gibt, der unseren kleinen Horizont erweitert, der uns hilft beim Beten, sogar manchmal, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Und wir können immer für Möglichkeiten beten, das Wort in irgendeiner Art und Weise rauszubringen. Und für Leute, die das tun. Und dann, denke ich, sind wir gut unterwegs, die Kriegskunst des Gebets zu erlernen, von der Paulus redet und die Jesus lebte. Amen.